NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
In unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen geht es um das Leben auf dem Land. Und zwar das Leben auf dem Land für ältere Menschen. Mein Name ist Andreas Kuhn. Wir werden uns heute beschäftigen mit den vielen Problemen, die da auftauchen, aber auch mit vielen positiven Dingen, die passieren auf dem Land, auch für ältere Menschen. Viele Menschen verbringen ja ihr Leben auf dem Land bis ins hohe Alter. Und da merken sie dann, dass es schwieriger wird, zum Beispiel von A nach B zu kommen. Man benötigt Hilfe, der Supermarkt schließt, auch die Bankfiliale und den Schlachter gibt's in der Regel nicht mehr. Aber das Landleben hat natürlich auch weiterhin trotzdem schöne Seiten. Natur, Dorffeste mit Nachbarn, die dann auch zu Freunden werden. Das weiß auch Helga Thiele zu schätzen. Die ist 90 Jahre alt und lebt fast ihr ganzes Leben lange schon in Fenschau. Das ist ein Dorf im Landkreis Lüneburg. Und Janina Possel hat sie mal besucht.
Bei einer Tasse Kaffee genießt Helga Thiele den Ausblick von ihrer Terrasse auf weite grüne Felder. Seit etwa 70 Jahren wohnt sie hier in Fenschau im Landkreis Lüneburg.
Wenn ich mal so überlege, bin ich die älteste Fenschauerin. Es gibt nicht mehr viele Fenschauer. Ob wir noch 50 sind, glaube ich kaum.
Die 90-Jährige hat 3 Kinder. Die hat es inzwischen in andere Orte verschlagen. Sie schauen aber regelmäßig vorbei und unterstützen ihre Mutter im Haushalt. Und da ist sie froh drüber. Denn Haushaltshilfen zu finden, das sei hier auf dem Dorf schwierig. Ihre Kinder helfen gerne, werden bei manchen Themen aber auch streng mit ihrer Mutter. Zum Beispiel beim Thema Autofahren.
Meine Tochter, die hat gesagt, ich warte drauf, wenn du am Baum klebst. Ich fahre vorsichtig. Ich möchte meinen Führerschein, solange es irgend geht, behalten.
Thiele weiß zu schätzen, dass sie noch mobil ist. Es gibt zwar auch einen Bus, aber den Weg zur Haltestelle, den würde sie zu Fuß nicht schaffen. Jeden Tag fährt sie Auto, besucht ihren Lebensgefährten im Pflegeheim oder fährt einkaufen. Dafür geht's nach Dahlenburg. Das liegt auch im Landkreis Lüneburg, etwa 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Hierhin verschlägt es auch einige andere Senioren, zum Beispiel Erika Weber aus Neudarchau. Sie geht hier einmal pro Woche einkaufen.
Ich fahre jetzt mit dem Seniorendienst, weil mein Mann dement ist. Da kann ich mal selber Auto fahren und ich habe keinen Führerschein. Und das ist ein ganz schönes Handicap irgendwo, nicht?
Sie wird von Katja Görmann begleitet. Sie arbeitet beim Seniorendienst und lebt seit 30 Jahren auf dem Land.
Früher gab es in den Gemeinden eine Gemeindeschwester. Sowas gibt es heute nicht mehr, weil die Hausärzte haben auch nur ihre Zeiten. Wenn man Glück hat, kommen die mal raus. Also sowas fehlt. Also, oder auch ja, mehr Institutionen für Senioren, Handarbeitsclub, solche Sachen. Also es schläft alles ein, die Dorfgemeinschaft ist nicht mehr.
Zurück nach Fenschau zu Helga Thiele. Was die Dorfgemeinschaft betrifft, da hat sie eine ähnliche Meinung.
Wenn wir den Bürgerverein nicht hätten, wäre es kläglich hier.
Der Bürgerverein veranstaltet Ausflüge für Senioren. Früher aber, so Thiele, da war viel mehr los im Dorf. Sie denkt gern an die alten Zeiten.
Ich bin ja jetzt hier alt geworden. Und ich möchte mein Leben gar nicht ändern.
Die Seniorin ist dankbar dafür, dass sie gesund ist und Hilfe von ihren Liebsten bekommt, weiß aber, dass es vielen älteren Menschen anders geht. Für sie steht aber fest:
Mich müssen sie zu Hause raustragen. Solange ich kann, bleibe ich in Fenschau.
Das ist ja mal eine klare Aussage gewesen von Frau Thiele. Wir haben Gäste heute bei uns natürlich im Studio, zum Beispiel Thomas Altgeld. Er ist Geschäftsführer von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen e.V. Herr Altgeld, haben Sie da viele alte Menschen, die auch Sie kennengelernt haben, in Ihrer Arbeit wiedererkannt, in dem, was wir gerade gehört haben?
Ja, also Frau Thiele ist ein gutes Beispiel für das, wie man auf dem Land in Niedersachsen alt wird. Also erstens hängt man an dem Land, wo man alt wird, und zweitens ist es schwer, das dann zu organisieren, da zu bleiben. Also insofern war das ein gutes Beispiel für eine Dame, die das hinkriegt, dort lange eben zu leben und vielleicht auch wirklich ihren Wunsch erfüllt kriegt, dass sie da irgendwie rausgetragen wird aus dem Ort.
Gerade gesagt, viele wollen das, aber manche können das eben gar nicht, weil es in Orten vielleicht auch keine Angebote gibt, weil manche natürlich auch nicht mehr so mobil sind. Wie wird den Menschen geholfen?
Na, mittlerweile tun natürlich die Kommunen selber was, also die Dörfer, die Ortsbürgermeister, meistens Ehrenamtliche oder mit einer geringen Tätigkeit versuchen schon zu gucken, dass das Leben auf dem Land bleibt, dass es attraktiv für Familien und auch für ältere Menschen irgendwie bleibt. Es gibt Förderprogramme auf Bundes- und auf Landesebene, beispielsweise zur Förderung von Mobilität oder irgendwie tatsächlich so Dorfläden wieder aufzubauen. Also das, was es lange gab, was dann in den 80er, 90er Jahren total platt gemacht worden ist mit Supermärkten auf der grünen Wiese in Mittelstädten. Das versucht man jetzt kleinteilig auch teilweise mobil, also mobile Läden wieder in die Dörfer zu bringen. Also da gibt's viele Initiativen, viele Ideen, aber nichts Flächendeckendes. Das macht eigentlich jedes Dorf oder jede Gemeinde auf dem Land so, wie es gerade passt und wo ein Engagement für da ist.
Nun ist es ja aber wichtig, dass Menschen in ihrer Umgebung bleiben können. Das gibt ihnen Sicherheit, das gibt ihnen auch das Gefühl, dass für sie immer noch natürlich gedacht und gehandelt wird. Zumal sie ja viele Jahrzehnte auch für andere gehandelt haben, für ihre Kinder, für die Jugendlichen auch des Dorfes. Wieso wird sowas nicht flächendeckend in irgendeiner Form projektiert, dass man sagt, okay, wir müssen das für ganz Niedersachsen machen?
Ja, das ist eine Geldfrage. Also wo gibt man Geld hin und wer gibt das Geld? Also es gibt Förderprogramme auf EU-Ebene, die quasi Daseinsvorsorge in Kommunen weiter fördern, dass eben Kommunen vor Ort irgendwie attraktiv bleiben. Es gibt Bundesgelder, es gibt Landesgelder, aber es gibt eben nicht genug Geld, um eben soziale Beziehungen auf dem Land und eben auch eine Infrastruktur flächendeckend auf einem gleichen Niveau zu halten. Und da muss man auch gucken. Also es ist auch vieles im Bereich von ehrenamtlichen Engagement, vom Bürgerengagement in diesem Bereich. Also wo was auf die Beine gestellt wird, wo Nachbarschaftshilfen funktionieren, da wäre auch die Frage, ob mehr Geld da wirklich die Lösung für ist. Wir brauchen das mehr Geld insbesondere für die Aufrechterhaltung von Infrastruktur im gesundheitlichen Bereich, also zu gucken, dass es sich für Menschen, die gepflegt werden, auch also Pflegedienste auf dem Land finden, dass es Logopäden, Ergotherapeuten, all das, was man eben, oder Podologinnen, all das, was man braucht, wenn man alt wird und irgendwie gesundheitliche Einschränkungen hat, dass die weiter die Dörfer anfahren. Dafür müsste man Geld in die Hand nehmen. Aber eine Standardinfrastruktur, ein Dorfladen in jedem Dorf, das wird sich vielleicht so nicht halten. Also das wird da auch vorangetrieben, wo es am meisten gebraucht wird momentan von Leuten, die das auch irgendwie aufrechterhalten. Also bei Gesundheit müsste man wirklich gucken, wie man da auch investiert oder Investitionsströme anders umlenkt, dass auch eben diese Gebiete gut versorgt werden.
Mhm. Apropos Gesundheit, Birgit Gartner leitet die Tagespflege in Fienenburg. Die gehört offiziell zur Diakoniestation Nordharz. Und diese Diakoniestation wiederum gehört zu den Diakoniestationen Harzheide. Birgit Gartner war viele, viele Jahre auch in der ambulanten Pflege zuständig für den Bereich rund um Fienenburg, rund um Goslar. Vielleicht können Sie uns mal aus Ihrer Sicht, aus Ihrer praktischen Erfahrung erzählen, was passiert jetzt tatsächlich in der Pflege auf dem Land? Wird das so ausgedünnt, dass es manchen älteren Menschen gar nicht anders übrig bleibt, dass sie sagt, okay, wir gehen in ein Heim und das ist dann möglicherweise auch ein paar Kilometer weg von zu Hause?
Ja, zwangsläufig sozusagen, weil die Kilometerpauschale, die beispielsweise die Pflegekasse zahlt zur Versorgung, das ist eine Pauschale, die richtet sich nicht nach den tatsächlichen Kilometern. Also je weiter weg dann ein Dorf ist, desto mehr Verlust machen sie, bevor sie überhaupt bei den betreffenden Menschen angekommen sind und tätig werden können. Und Pflegedienste sind ja nicht so reichlich finanziell ausgestattet seitens der Pflegekasse. Gerade die Ambulanten sind da so am unteren Ende der Fahnenstange und dann muss sich schon sehr gut überlegt werden, wie weit fahre ich, wie wirtschaftlich ist das?
Können wir uns denn in diesem Bereich Wirtschaftlichkeit leisten oder müssen wir da nicht eigentlich einen sozialen Ansatz haben und sagen, okay, das wird aus irgendwelchen öffentlichen Geldern bezahlt, weil wir müssen uns ja um die älteren Menschen auch auf dem Land kümmern und denen die Heimat zu nehmen, ist ja möglicherweise auch äußerst kontraproduktiv für ihr Wohlbefinden.
Wir sollten uns das leisten, aber die Bereitschaft dazu ist nicht da. Im Harz beispielsweise haben wir die höchste Altdichte sozusagen. Die meisten, die sind alt, ne? Und sehr viel weniger junge Leute. Da müssen wir seitens der Pflegekassen auch eine andere Vergütung bekommen. Anreize für Pflegedienst, eben auch ablegene Siedlungen anzufahren. Ob das so ein Schulenberg ist im Oberharz oder das kleine Nest ganz nah an der ehemaligen Grenze. Das muss sich auch so lohnen, dass der Dienst keinen Verlust macht.
Und volkswirtschaftlich gesehen ist das eine teure Lösung, Menschen in einem Heim unterzubringen. Ungefähr die teuerste. Das heißt, wir investieren viel Geld in die falsche Richtung gegen die Bedürfnisse von Menschen, wenn wir das machen. Also wenn wir nicht dafür sorgen, dass Menschen adäquat vor Ort gepflegt werden können. Und das ist eben ein Zusammenspiel von eben professioneller Pflege, ambulanter Pflege auf der einen Seite und dem größten Pflegedienst, den wir in der Republik haben, das sind private Haushalte. Also Angehörige und Zugehörige, die müssen dabei unterstützt werden. Und keiner gibt einen Angehörigen gerne in ein Heim. Und das können sich auch die wenigsten dann leisten lange. Also das führt dazu, dass irgendwie kleine Häuser verkauft werden müssen, damit das das überhaupt irgendwie finanziert werden kann. Es ist teuer und es ist auch irgendwie völlig gegen die Bedürfnisse von Menschen. Und deshalb müsste man da wirklich andere Anreizsysteme und andere Vergütungsstrukturen haben.
Mhm. Birgit Gartner, aus Ihrer täglichen Arbeit, welche Bedürfnisse artikulieren denn die Menschen, die zu Ihnen in der Tagespflege kommen? Sind die so weit, dass sie sagen, ja, das ist hier so unser letzter Strohhalm und wenn das hier mit der Tagespflege nicht mehr klappt, dann müssen wir ins Heim und das ist dann eben weiter weg? Oder was geht in den Menschen vor, die zu Ihnen kommen, ab einem gewissen Alter und ja, teilweise auch mit Einschränkungen?
Teilweise mit Einschränkungen und es ist so, dass sie Gesellschaft genießen können mit Gleichaltrigen. Wenn man sehr eingeschränkt ist in der Mobilität oder auch im Hörvermögen oder Sehvermögen oder im kognitiven Vermögen, dann kann man sich besser in der Gruppe treffen. Man weiß, in der Tagespflege ist man sicher, da ist Fachpersonal, sollte doch irgendwas sein. Und ich kann meinen Nachbar von früher aus dem Nachbardorf treffen, mich mit denen unterhalten und Erinnerungen austauschen, was ja ganz wichtig ist. Gemeinsam Spaß haben ist genauso wichtig und darüber fachsimpeln, wie trocken der Weizen denn jetzt schon ist zur Ernte, ist genauso wichtig. Ne?
Ja. Ist Ihre Arbeit denn mittlerweile mehr Gespräche zu führen oder was ist noch Pflege? Was ist wirklich dieser Bereich, wo man sagt, okay, durch die Gespräche, durch die persönlichen Gespräche, durch die Erinnerungen werden die Menschen im Grunde gestärkt?
Tatsächlich tritt da die Pflege in den Hintergrund und wird sehr diskret erledigt. Die Begleitung zur Toilette zum Beispiel, die Unterstützung, die dort benötigt wird, die steht eben nicht im Vordergrund, sondern eben der Mensch an sich. Und das finde ich ganz prima, weil auch der alte Mensch möchte auf gar keinen Fall auf seine Pflegebedürftigkeit reduziert werden.
Kommen denn eigentlich die älteren Menschen von alleine zu Ihnen oder sind das dann wieder Angehörige, die sagen, wir müssen für unsere Mutter, für unseren Vater da mal rechtzeitig ein bisschen was anmelden, weil wir demnächst wahrscheinlich das Gefühl haben, dass die nicht mehr alleine leben können, zumindest tagsüber nicht mehr alleine leben
können? Das ist sehr gemischt. Tatsächlich melden auch Enkelkinder ihre Großeltern an, weil diese sie zu Hause pflegen möchten, aber noch berufstätig sind. Mhm. Und damit ist es auch eine große Entlastung für pflegende Angehörige. Und na klar, so ganz freiwillig ist das nicht immer so. Ich bin noch zu jung dafür, ist einer der meistgesagten Sätze. Da muss ich auch immer so ein bisschen schmunzeln, wenn das jemand seines Zeichens 92 Jahre zählt, ne, so sagt. Aber spätestens nach dem zweiten Besuchstag wird gefragt, ach, kann ich noch einmal öfter kommen? Macht ja Spaß bei euch.
Ja, ja.
Und genau so soll es sein. Spaß. Spaß ist alterslos.
Sie waren ja nun viele Jahre auch in der ambulanten Pflege tätig. Was haben Sie denn da so für Erfahrungen gemacht? Sind da manche Menschen tatsächlich dann in einigen Ecken unseres Landes so allein, dass sie sagen, ich gehe hier an Einsamkeit zugrunde?
Ja, das gab es sicherlich. Die Aussiedlerhöfe, die in den 70er Jahren aus dem Dorf raus und an den Dorfrand gegangen sind, die waren und sind nach wie vor sehr einsam. Um da hinzukommen, war das im Winter manchmal sehr kriminell, wenn der Schnee die Gräben verweht hat. Da bin ich dann mal in den Graben abgerutscht und habe dann per Lichthupe den Bauern animiert, mit dem Trecker zu kommen, um mich da wieder rauszuziehen. Sonst hätte ich meinen Dienst nicht fortsetzen können, was auch zu ziemlicher Heiterkeit im Dorf geführt hat. Aber gut, so ist es eben. Man muss sich zu helfen wissen und man darf auf keinen Fall eine Bangebüchse sein, im ambulanten Bereich zu arbeiten, weil man geht und fährt zu jeder Tages- und Abendzeit, bei Schneesturm, bei glühender Hitze, bei Hochwasser, ist ganz egal. Man muss raus, die Menschen warten und man trifft natürlich auch einsame Leute, die verbittert sind, weil das Leben ihnen nicht gut mitgespielt hat. Und die auf gar keinen Fall fremde Menschen im Haus haben wollen, die dann auch ganz allein in einem großen Einfamilienhaus da leben, dann begrenzt oft nur noch auf 2 Räume, nichts zulassen, keine Hilfe aufnehmen und wirklich nur das, was sie für richtig halten, ganz egal, ob das noch richtig ist oder nicht. Und das macht es manchmal schwierig, weil man möchte was Gutes tun, man kann aber nicht.
Was hat Sie denn bewogen, dann trotzdem auf dem Land zu bleiben und nicht in irgendeine größere Stadt zu gehen?
Ich habe das als weniger anonym empfunden. Erstmal bin ich auch da groß geworden auf dem Land und es ist tatsächlich so, dass ich oft empfinde, ja, ne, früher warst du bei uns auf dem Hof zum Spielen, jetzt kommen wir hier zu dir. Das ist viel familiärer und freundschaftlicher. Und ich fühle mich mehr angenommen und gesehen und die älteren Herrschaften genauso, weil wenn sie einen kennen, dann kommen die eher, ne? Ach, du bist es. Und das hat sich auch bewahrheitet vom ambulanten Dienst. Du warst ja schon bei meiner Mutter und jetzt komme ich zu dir. Das ist dann vertraut. Das hat dann nichts Schlimmes mehr an sich. Man kennt sich.
Ne? Also schon eine nähere Wärme dann da.
Ja, genau. Hm. Das stimmt.
Unser Thema heute, es geht um das Altwerden auf dem Land, von dem wir ja viel haben, Gott sei Dank bei uns in Niedersachsen. Aber wie sieht's im Alter aus, wenn die Jüngeren arbeiten müssen, möglicherweise auch in der Stadt arbeiten müssen? Wo kann ich dann sein, um nicht alleine zu sein? Wo kann ich mich möglicherweise auch pflegen lassen? Und was kostet das alles? Das sind weitere Fragen, die wir gleich nochmal angehen werden, hier in unser Thema bei NDR1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Wie können wir auf dem Dorf, wie können wir auf dem Land alt werden? Darum geht es heute bei uns bei NDR 1 Niedersachsen in unser Thema. Und jetzt schauen wir nach Mandelsloh. Mandelsloh hat rund 1300 Einwohnerinnen und Einwohner, ist ein Ortsteil von Neustadt am Rübenberge und liegt in der Region Hannover. Seit 3 Jahren besteht dort das generationsübergreifende Projekt MAJA. Mandelsloh für Jung und Alt. Es gibt unter anderem seniorengerechte Wohnungen, eine Tagespflege, einen ambulanten Pflegedienst und ganz viele Kontakte, zum Beispiel mit Kindern.
Ein Mittwochvormittag bei MAJA. Senioren und Kindergartenkinder sitzen in einem Stuhlkreis. Noch fehlen ein paar in der Runde. In der Mitte des Kreises vertreiben sich 2 Kinder die Zeit mit Murmeln. Die 4-jährige Tilda hat sich schon mal einen gelben Gummiball geschnappt und geht damit von Stuhl zu Stuhl. Alle spielen sofort mit, egal ob jung oder alt.
Also ich finde das prima. Ich habe selbst 3 Urgroßkinder, aber die sind etwas weiter weg, die sehe ich nicht so oft. Und das ist sehr schön, mir gefällt sowas.
Weil ein paar Kinder das erste Mal mit dabei sind, gibt es erstmal eine Vorstellungsrunde.
Ich heiße Friedrich Kiesmann, komme vom Mariensee.
Ach, ihr heißt Friedrich Kiesmann. Sie können sich einen aussuchen, Herr Giesmann.
Ja, hier den HSV-Mann. Soll ich den Ball zuwerfen oder wie ist er?
Bitte werfen.
Es wird gelacht. Die jüngeren, etwas schüchternen Kinder tauen langsam auf. Die Augen der Senioren glänzen. Die Idee zum Projekt MAJA ist im Ort selbst entstanden, sagt Leiterin Wiebke Messerschmidt.
Und diese Gruppe, diese Dorfentwicklung hat sich zusammengetan und hat tolle Ideen entwickelt. Wie können wir hier gemeinsam alt werden zu Hause? Zu Hause ist auf dem Dorf, ist hier direkt in Mandelsloh, ist es nicht zu Hause, 15 Kilometer entfernt in Neustadt, wo es Angebote gibt. Da waren sie auf der Suche nach einem Betreiber. Und da sind wir, die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser, ins Spiel gekommen, haben uns zusammengetan und haben das Konzept entworfen.
3 Jahre gibt es MAJA mittlerweile. Ein fester Bestandteil, der regelmäßige Kontakt zu den Kindern, sagt Quartierskoordinatorin Nicole Kilian. Mittwochs kommen die Kindergartenkinder, am Donnerstag Grundschulkinder von nebenan. Die Gruppe unternimmt dann Spaziergänge und Ausflüge. Senioren und Kinder basteln aber auch gemeinsam oder machen zusammen Hausaufgaben.
Manchmal ist es so, dass die Kinder Ideen mitgebracht haben und wir so verrückte Sachen machen wie Eier laufen oder Verstecken spielen, was ganz spannend ist. Weil Senioren, die eigentlich nur noch am Rollator gehen können, Gangeinschränkungen haben, Bewegungseinschränkungen und sich sehr schwer tun, in Begleitung der Kinder plötzlich freihändig ohne Rollator Eier laufen können, weil das einfach Kräfte und Motivation freisetzt und einen Spaß und eine Freude erzeugt, dass Dinge möglich sind, die sonst nicht mehr möglich sind. Und im Umkehrschluss haben die Kinder einen großen Spaß und profitieren davon, mit den Senioren Zeit zu verbringen.
Auch der 9-jährige Paul kommt regelmäßig, ganz freiwillig.
Oft in den Ferien und dann spiele ich mit den Bewohnern Mensch, ärger dich nicht oder andere Spiele, weil es mir Spaß macht, mit den Besuchern zu spielen und was mit denen zu erleben.
Es muss mehr Orte geben, an denen Menschen, jung und alt, zusammenkommen können, sagt auch Anke Backhaus. Sie leitet die Kita Sonnenblume, die regelmäßig bei MAJA ist.
Wir packen viele Dinge in die Städte, dort als zentralen Mittelpunkt. Und hier kriegen sie Beratung, hier kriegen sie Begegnung und vergessen dabei, dass die Leute ihren Mittelpunkt auf dem Dorf haben. Also auch das ist ein Lebensraum. Und wir müssen diese Dinge auch auf Dörfern schaffen. Die sind tagsüber sind die leer. Dörfer sind wie ausgefegt, weil alle Menschen arbeiten gehen. Und das heißt, die Leute, die noch da sind, müssen sich einfach treffen. Und wir dürfen einfach nicht die Dörfer vergessen.
Auch Antje Hörmann besucht die Tagespflege in Mandelsloh. Ihre Wohnung liegt direkt gegenüber. Nachdem ihr Lebensgefährte in ein Pflegeheim ziehen musste, sei sie sehr einsam gewesen, erzählt die frühere Kindergartenleiterin. Doch das ist nun kein Thema mehr.
Dann war ich mal bei meinem Hausarzt und da sagt er zu mir, warum gehen Sie eigentlich nicht in die Tagespflege? Ich sage, was ist denn Tagespflege? Er sagt, genau das, was Sie 10 Jahre gemacht haben, nur nicht mit Kindern, sondern mit alten Menschen. Dadurch, dass ich nun hörte, dass hier Kinder herkommen, habe ich gesagt, das ist für dich die Einrichtung. Das ist wirklich, das ist für mich das Nonplusultra.
MAJA, ein ganz besonderes Projekt. Mandelsloh für Jung und Alt. Martina Witt war für uns da und ist natürlich ein Idealbeispiel, wie das Leben auch für ältere Menschen in einer kleineren Kommune, in einer kleinen Einheit, in einem kleinen Dorf hervorragend weiterlaufen kann, auch gerade für die älteren Leute. Thomas Altgeld, wir haben ihn vorhin schon gehört, ist Geschäftsführer für die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Gibt es einige solcher Positivbeispiele, aber es gibt kein Gesamtkonzept, weil Sie sagen, das lässt sich irgendwie in der Gesellschaft nicht durchsetzen. Aber ist das nicht, Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, ist das nicht eigentlich auch nicht nur eine finanzielle Frage, ist das nicht auch eine Frage von Respekt den älteren Menschen gegenüber?
Auf jeden Fall ist eine Frage von Respekt, aber die Frage ist, wo funktioniert das? Wo funktioniert das so wie in Mandelsloh oder nicht? Also es hat ja angefangen quasi mit den Mehrgenerationenhäusern, die Frau von der Leyen noch als Familienministerin über die Fläche gebracht hat. Also zu sagen, wir brauchen mehr intergenerative Kontakte, also das, was in den Familien nicht mehr so funktioniert, weil die auseinanderziehen. Und das wird ja hier sehr aus der Sicht der alten Menschen tatsächlich eben fokussiert in einem Beitrag. Aber das ist für die Kinder ja genauso. Die sehen ihre Großeltern auch nicht und haben dann über diese Art von Kontakt eben Kontakt zu einer anderen Altersgruppe und können Lebenserfahrung teilen, können eben gucken, wie ticken die und was sind deren Erfahrungen, können Geschichten von früher hören, was man eben in der Familie dann nur noch selten hört. Also da haben beide was von und das zu unterstützen muss aber auch, muss in sozialen Kontexten, muss in Lebenswelten und muss in Kommunen funktionieren. Da überall ein Haus reinzubauen, was dann nicht belebt ist oder irgendwie eine Fachkraft reinzusetzen, die dann irgendwie den Menschen hinterherläuft. Das ist, und es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Einerseits solche Orte der Begegnung oder das eben angedockt an Tagespflegen oder an andere Formen von Pflegeeinrichtungen. Aber es gibt auch sowas wie intergeneratives Wohnen, was gefördert wird oder Wohnprojekte, wo eben tatsächlich wohnen ja sehr viele Menschen in sehr großen Häusern allein auf dem Land. Da zu gucken, wie kriegt man da andere Generationen wieder hin? Wie kommen da vielleicht Studierende oder Familien mit hin? Oder wie macht man ein? Also das ist nicht nur eine Lösung, das zu machen oder auch nicht ein Standard. Also das würde vielleicht in einem anderen Ort als Mandelsloh gar nicht so funktionieren, wenn nicht eben auch eine Gemeinschaft dahinter steht, die das will vor Ort.
Müssen wir, die wir ja auch älter werden, ich persönlich bin ja auch auf der Schwelle zum Rentendasein und irgendwann sicherlich auch vor der Frage, wie verbringe ich das eigentlich, müssen wir früher uns mit dieser Zeit beschäftigen?
Also es ist auf jeden Fall gut, sich früh damit zu beschäftigen, wie man leben will oder sich zu überlegen, in welcher Familien- oder Beziehungskonstellation lebe ich, wie tragfähig ist die, wenn mir mal was passiert, wenn ich mal nicht mehr so fit bin, ist es wirklich nie zu früh, sich darüber Gedanken zu machen und irgendwie das frühzeitig zu klären und es nicht zu klären, wenn ich tatsächlich in einer Pflegesituation bin. Dann wird alles sehr schwierig, aber sehr viele Menschen denken dann erst dran. Wenn man Glück hat, geht das alles gut und wenn man kein Glück hat, dann landet man irgendwo, wo man nicht gerne landen will. Und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, sich früh zu überlegen. Also wo sind meine An- und Zugehörigen? In welchen Kontext kann ich mir das vorstellen? Wo fühle ich mich wohler? Also ist mir Kultur wichtiger oder ist mir irgendwie Landschaft wichtiger? Also dass ich spazieren gehen kann, dass nicht viele Autos fahren oder will ich irgendwie ins Kino, ins Theater gehen? Und dann muss man Entscheidungen treffen, biografische Entscheidungen.
Haben Sie das Gefühl, dass wir das zunehmend bewusst machen? Dass wir sagen, okay, wir müssen da rechtzeitig Pflöcke einrammen? War es vielleicht früher so, dass man gesagt hat, okay, jetzt Rente, dann mache ich noch so 5 Jahre ein bisschen was Sinnvolles und dann stricke ich nur noch oder was weiß ich, mache nur noch den Garten. Heute ist das Älterwerden ja auch durchaus noch ein aktives Älterwerden, als es vielleicht früher gewesen ist.
Nee, das ist auch so eine neue Norm. Also ich glaube gar nicht, dass alle aktiv älter werden wollen oder können. Also das Alter wird einfach sehr viel diverser. Also wir haben eben Zugewinne, was an Fitness da ist. Also das heißt, man sagt ja eben, man hat irgendwie 10 Jahre so Biologie jetzt drauf gesattelt, also dass die heute 60-Jährigen haben irgendwie eine Konstitution von eben Menschen, die irgendwie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren irgendwie ihr ganzes Leben hart körperlich gearbeitet haben, dann von 50-Jährigen. Mhm. Also das heißt, wir haben dadurch, dass Arbeit sich verändert hat, haben wir eine Lebensspanne nach der Rente, die lange ist. Aber eben nicht für alle. Es gibt auch, die Österreicher nennen das Pensionistentod, eben Männer, die dann irgendwie, insofern sollten sie sich auf jeden Fall kümmern, die dann im ersten Jahr versterben, also nach der Rente, weil sie gar keine Idee hatten, was danach passieren könnte.
Tolle Perspektive, wie sie da gerade für mich aufgemacht haben.
Nein, aber dich damit zu beschäftigen, habe ich denn noch was außer Arbeit? Ja, also falle ich dann in ein Loch? Ja. Also wenn sie was wissen, wofür sie leben wollen, dann ist die Chance, dass sie das auch irgendwie lange machen können und das ihnen wieder Kraft gibt, irgendwie sehr groß. Also die Konstellationen werden einfach sehr unterschiedlich oder dass man mit 90 noch Partner kennenlernt in unterschiedlichen Konstellationen. Das ist ja auch völlig neu gegen unsere traditionellen Vorstellungen von Alter, wo Opa und Oma Oma zusammen alt werden und wenn einer von beiden stirbt, ist der andere eben alleine im Haus. Also da haben wir ganz andere Lebensentwürfe und das ist viel lebendiger, viel vielfältiger und nicht alle sind aktiv. Manche wollen auch einfach wenig machen und ihre Ruhe haben, weil sie ein Leben hatten, was ihnen tatsächlich irgendwie befriedigend war, wo sie genug Trouble hatten. Also
Birgit Gartner als Leiterin der Tagespflege in Fienburg, wir haben ja auch von Ihnen schon viel aus der Praxis gehört. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Leute sich rechtzeitiger, um es mal so zu formulieren, rechtzeitiger mit ihrem Alter beschäftigen und von daher vielleicht auch mit einer aktiven Vorstellung zu Ihnen kommen, vielleicht ja auch andere anregen, mitzukommen und dann da gemeinsam was zu entwickeln?
Das ist ganz unterschiedlich. Oft wird gesagt, man sollte mal, mache ich später. Weil das ja auch ein Thema ist, Alter hat ja immer mit Endlichkeit zu tun und das macht auch Angst vorm Tod. Da muss man sich dann befassen mit Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung. Und ich sage dann immer, machen Sie das. Es ist Ihre Chance, jetzt zu tun und zu sagen, so will ich das. Und was den Besuch der Tagespflege anbelangt, ja, wir haben oft, dass jemand sagt, ich habe mal meinen Nachbar Bescheid gestochen. Pass mal auf, der kommt auch nächste Woche. Finde ich auch gut, weil unglücklicherweise heißt die Tagespflege Tagespflege, was ich sehr unpassend finde, weil die Pflege eben nicht im Vordergrund steht. Und das schreckt tatsächlich viele ab, diese Pflege. Die reduziert
Tagesfreizeit.
Ja, sozusagen. Ne? Mhm. Ein Gast bei uns sagte mal Seniorenoase, fand ich auch sehr spannend. Aber das ist, die Pflege steht eben nicht im Vordergrund. Pflege, es hat immer mit Defizit und Beeinträchtigung zu tun.
Können Sie sich denn vorstellen, dass zum Beispiel, wenn jetzt gerade Herr Eidgeld sagt, man sollte sich rechtzeitig auch Gedanken machen, was kann ich möglicherweise noch nach meiner Rente oder in meiner Rente einbringen in die Gesellschaft, dass man eben solche Tagespflegen oder Tagesfreizeit, Oasen oder wie auch immer, auch aus sich selbst herausgestaltet und sie sozusagen dann nur noch dabei sind und sagen, okay, ich gucke mir das so ein bisschen am Rande mit an, aber ansonsten können die sich auch selber organisieren, auch möglicherweise auf dem Dorf?
Auf jeden Fall können die sich auf dem Dorf selber organisieren. Es gibt ja sehr viele Vereine, die auch eine Seniorenabteilung haben. Das Beispiel der Feuerwehr sei genannt. Da ist die Altersabteilung auch separat. Die machen auch ihre eigenen Ausflüge, werden aber von den Jungen auch mitgenommen. Und das finde ich ganz prima. Die Besuchsdienste von den Kirchen oder vom DRK oder von anderen Vereinen, die nehmen ihre Seniorenabteilung auch mit. Und organisieren auch deren Weiterkommen, also wenn es darum geht, jetzt Feste zu besuchen oder einen Gottesdienst oder eine Veranstaltung, dann wird rumtelefoniert, Telefonkette, wer fährt wen. Ja, viele Ehrenamtlichen machen das und das finde ich total klasse, gegen eine kleine Spende, wer was geben möchte und kann. Und das ist toll, also so soll das ja auch sein dann. Aber es muss halt jemand sich kümmern und auch mal anfangen. Und wir jetzt in diesem Mittelalter, möchte ich mal sagen, sollten auch Vorbild sein. Wenn wir sagen, wir haben keine Zeit dafür, weil wir selber so sehr eingebunden sind, dann leben wir es unseren Kindern auch nicht vor und die werden es dann auch nicht kennen und auch nicht tun.
Nun hören wir schon sehr viel Positives heute, ja, positive Beiträge, aber auch positiv, was Sie so gesagt haben, dass es natürlich unterschiedliche Formen des Miteinanders auch im Alter gibt, auch gerade eben auf dem Land gibt. Wo sind denn die Probleme dann überhaupt? Also wir haben gehört, klar, man müsste mehr Geld haben, ist logisch, aber Ärzte zum Beispiel, haben Sie das Gefühl, Frau Gartner, dass es auf dem Land genug Ärzte zum Beispiel gibt? Oder müssen sich ältere Menschen Sorgen machen, dass sie sagen, okay, wenn es jetzt bei mir mal ein bisschen schlechter wird mit der ärztlichen Versorgung, dann muss ich doch in die Stadt, weil nehmen wir mal an, es ist was Chronisches oder so, das kann ich hier auf dem Dorf gar nicht mehr behandeln lassen.
Ja, die Ärzte, der klassische Landarzt an sich existiert so nicht mehr. Ne, das ist ja auf eine Weise auch gut, damit der auch so ein bisschen geregelten Arbeitsablauf hat, denn die haben ja wirklich sehr viel zu tun. Es existieren immer mehr diese medizinischen Versorgungszentren, die MVZs, wo die Ärzte häufig wechseln und dann hat der alte Mensch oft das Gefühl, der kennt mich nicht. Was soll ich dem das jetzt alle schon wieder erzählen? Ach, es lohnt sich ja doch nicht mehr für mich. Diese Einstellung kommt oft in den Vordergrund. Fachärzte sind in der Regel weiter weg. Dann wird das mit dem Transport häufig schwierig. Taxen sind teuer. Die Renten sind oft nicht so reichlich. Von den, gerade von der Landwirtschaft her, da wurde nicht so viel
eingezahlt.
Dann kann man sich die Taxe nicht leisten, öffentliche Verkehrsmittel rahmen. Man muss die Kinder bitten, einen Nachbar bitten oder ähnliches. Das ist schon schwierig.
Ja, Thomas Altgeld, dann sind Sie jetzt aufgerufen für die Landesvereinigung Gesundheit, Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen, um nochmal den ganzen Titel zu sagen. Was können Sie denn eigentlich tun, um da ein bisschen gegenzusteuern, gegen diesen Trend, der ja an einigen Ecken zumindest, wie wir gerade festgestellt haben, doch durchaus sehr negativ ist?
Ja, die gesundheitliche Versorgung auf dem Land ist ein großes Problem. Also die sicherzustellen und die Fachkräfte wirklich vor Ort wieder hinzubringen oder zu halten. Und da ist das, was Sie gesagt haben, zu sagen, der klassische Landarzt oder der Alleinunternehmer, der 7 Tage die Woche irgendwie ansprechbar, den gibt es so nicht mehr. Wir haben eine andere Medizinerinnen-Generation, die anders arbeiten will, die lieber angestellt arbeitet, die lieber nicht irgendwie ihre eigenen Kapazitäten zeitlich überschreitet, sondern auch noch Leben neben der Arztpraxis haben will. Wir haben das nicht nur auf dem Land, sondern wir haben Engpässe in der Gesundheitsversorgung auch in städtischen Gebieten. Und deshalb wäre schon die Frage, so wie wir in Deutschland organisiert sind, kommen wir damit weiter? Müssen es immer Ärzte sein? Also eben, es war in einem Beitrag auch das System von Gemeindeschwestern angesprochen. Wir haben jetzt sowas wie nichtärztliche Praxisassistentin, die dann im Auftrag der Arztpraxis vor Ort sind und irgendwie Untersuchungen machen. Also wir brauchen eigentlich mehr Kompetenzen für die Pflege, weil die Pflege fährt immer noch rum. Also, und die kann genauso gut oder viel besser wahrscheinlich Blutdruck messen, Blut abzapfen, als das eben eine Praxishelferin in einer Arztpraxis machen kann. Aber die darf es momentan nicht. Also wir haben bei den Berufsgruppen auch noch Entwicklungsbedarf. Das machen andere europäische Länder viel fortschrittlicher. Da hat die Pflege, die ohnehin vor Ort ist, mehr Aufgaben. Mhm. Und dann ist der Arzt eben wirklich die letzte Ressource. Da müssen wir einfach nochmal umdenken, wie andere Berufsgruppen auch Verantwortung übernehmen können und was wirklich vor Ort noch sein muss und was aber auch an digitalen Möglichkeiten geht. Also die Idee, also wir als Generation sind digital alt geworden. Wir haben vielleicht gar nicht die Idee, dass wir in einer Praxis landen müssen. Für uns wäre eine Videosprechstunde und dann kann der Arzt sonst wo sitzen. Vielleicht das Bessere sogar oder für uns Männer sowieso. Also immer in der Arztpraxis sich noch bei anderen Leuten anzustellen. Das sind sehr old-fashioned Vorstellungen von Gesundheitsversorgung. Also da wäre schon die Frage, was macht die digitale Generation? Musste immer irgendwo hinlaufen, Fahrzeit, Arbeitszeit und Lebenszeit in ein Praxiszimmer oder kann man digital auch beraten werden oder was haben wir da an Möglichkeiten? Und da gibt es auch noch viel Aufholbedarf in Deutschland mit dem, was wir an digitalen Chancen haben in dem Bereich. Tja.
Was ich gelernt habe, menschlich beieinander bleiben, aber sich digital in anderen Fragen möglicherweise dann auch etwas informieren können, ohne dass man gleich weite Wege auf sich nimmt, um beim Arzt oder in einer Pflegeeinrichtung zu sein. Wir sprechen heute bei unser Thema NDR1 Niedersachsen über das Thema älter werden auf dem Land. Ist das eigentlich noch sicher möglich? Wir haben viele positive Beispiele schon gehört, einiges negative gerade nochmal von Thomas Altgeld von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie Sozialmedizin Niedersachsen, aber auch von Birgit Gartner, Leiterin der Tagespflege in Fienburg am Harz. Wir werden gleich noch ein positives Beispiel aus dem Emsland hören über das, was wir unter älter werden auf dem Lande eigentlich verstehen können. Unser Thema NDR1 Niedersachsen. Heute Abend ging es fast schon um das Altwerden auf dem Land. Wir haben ja schon viel Interessantes gehört. Älter werden auf dem Land heißt es immer, das ist sehr kritisch, weil mittlerweile fehlt dann an der einen oder anderen Stelle der passende Arzt, es fehlt die passende Pflegeeinrichtung. Aber man kann Projekte starten, die genau dagegen arbeiten. Und passiert ist das auch vor vielen Jahren schon in Frees, einer Gemeinde im Emsland. Heribert Kleene ist da ehrenamtlicher Bürgermeister. Der hat das damals mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern initiiert in Frees im Emsland. Und das ist viel beachtet, dieses Projekt. Herr Kleene, vielleicht können Sie uns mal erklären, was sich hinter Altwerden in Frees eigentlich verbirgt.
Ja, Herr Kuhn, das mache ich gerne. Und zwar ist das Ganze so angefangen, als wir vor etwa 20 Jahren feststellten, dass der erste Freeser in ein Heim außerhalb von Frees gebracht werden musste, um dort seinen Lebensabend zu verbringen, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, das kann's doch nicht sein, dass die Dorfgemeinschaft dann, wenn Hilfe benötigt wird, diese nicht leisten kann. Wenn jemand jahrzehntelang unser Dorfgemeinschaftsleben mitgestaltet hat und dann im Alter, wenn es nicht mehr geht, die Hilfe der Dorfgemeinschaft benötigt, dann sollte die auch möglich sein und werden. Und das im Dorf, in der Dorfgemeinschaft. Und wir haben dann uns mal vor Augen geführt, wie es sein wird in jetzt 10 Jahren, damals waren es noch über 30 Jahre, wenn dann die Verdoppelung der zu Pflegenden stattfindet oder wirksam wird und wir dann keine Möglichkeit haben mehr vom Personal her, aber auch vom Raum her, diese Menschen vernünftig unterzubringen und vernünftig zu pflegen, dann sollte jeder aktiv werden und für seine Gemeinde versuchen, eine Einrichtung zu schaffen, wo wir es leisten können, dass unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen ihr Leben lang, auch wenn es schwierig wird, dort dann auch ihren Lebensabend verbringen können.
War das gleich in der gesamten Gemeinde, also in dem gesamten Ort, auch ein Thema, wo Sie gesagt haben, wir haben gleich ganz viele Mitstreiter gefunden? Oder gab es auch so ein paar Leute, die gesagt haben, wozu denn das? Lass doch die Älteren ruhig weggehen. Hauptsache, wir Jüngeren haben ihren guten Platz.
Es hat viele Jahre gedauert, um das auch ins Bewusstsein zu rücken. Denn wenn man jemanden fragt, ich könnte Sie jetzt auch fragen, wo möchtest du am liebsten deinen Lebensabend verbringen? Dann werde ich nie die Antwort bekommen, am liebsten in einem Heim. Klar. Die meisten möchten am liebsten in den eigenen vier Wänden zu Hause alt werden. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen genauso, wie wir das für die Krippenkinder, für die Kindergartenkinder, für die Schulkinder tun, müssen wir auch für die älteren Menschen Geld in die Hand nehmen. Denn wir als Kommune müssen Verantwortung übernehmen, auch für die älteren Menschen.
Was bieten Sie denn den älteren Menschen jetzt konkret an?
Wir haben als ersten Baustein die Versorgung oder die Möglichkeit geschaffen, dass in unserem neuen Bürgerhaus die Tagesbetreuung stattfinden kann. Damit die Pflegenden, die meisten pflegen ja noch zu Hause bei uns, sind etwa im Emsland 70%, die noch zu Hause pflegen, dass man die Pflegenden entlastet, wenn die dann ihren Zupflegenden zu uns ins Bürgerhaus bringen können, zur Tagesbetreuung, und können dann mal eigene Dinge für sich tun. Und der Zupflegende erfährt Abwechslung im Alltag, kommt mit anderen zusammen. Dann als nächsten Baustein haben wir die 5 Wohnungen gebaut für betreutes Wohnen, für die Leute, die zu Hause es so nicht mehr hinbekommen, aber noch relativ fit sind und einen eigenen Hausstand noch führen können, die dann dort auch noch eine zusätzliche Wohnung im Obergeschoss haben, wo dann auch im Ernstfall eine Intensivpflegekraft einziehen kann. Aber auch für Besuche von Kindern, Verwandtschaft und so weiter. Dann haben wir als dritten Baustein das Pflegehaus, jetzt seit gut 2 Jahren in Betrieb, wo wir dann auch Pflegegrad 2 aufwärts bis Pflegegrad 5 unterbringen können. Und diese Kraft, die wir jetzt an dieser Stelle im Zentrum des Dorfes, das war uns auch wichtig, um alle auch immer im Fokus der Dorfgemeinschaft zu haben, alle älteren Menschen, diese Kraft, die wir da jetzt entwickelt haben, diese soziale Kraft, diese Struktur, die können wir jetzt auch in jedes Haus reinbringen. Wenn also jemand noch möglichst lange im Haus weiterleben möchte, dann unterstützen wir diesen Umstand und wollen dort also dann die Kraft reinbringen, damit er möglichst lange auch im eigenen Raum bleiben kann.
Das hört sich hier sehr gefühlig und vor allen Dingen auch sehr durchdacht an. Woher kommt das Geld?
Wir haben, das muss ich fairerweise sagen, nicht fairerweise, bin glücklich, dass ich das sagen kann, dass wir vom Land, vom Bund und auch Europamittel sind geflossen, Geld bekommen haben, unterstützt worden sind, aber auch ganz massiv vom Landkreis und auch beratend sind wir unterstützt worden, sodass wir dieses Konzept miteinander entwickeln konnten und jetzt zunehmend umsetzen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir wollen jetzt noch einen zweiten Teil umsetzen, damit wir auch der Krankenhausreform gerecht werden, wo jetzt ja künftig nicht mehr die Nachsorge nach OPs stattfinden soll, sondern dezentral. Und da wollen wir dann über Telemedizin und solchen Dingen versuchen, das auch bei uns unterbringen zu können. Immer mit dem Gedanken und mit dem Ziel und mit dem Vorsatz, unsere älteren Menschen sollen die Dorfgemeinschaft nicht verlassen müssen, sollen immer bei uns bleiben können.
Woher kommt denn das Personal? Wir hören ja immer wieder, es gibt große Probleme, Pflegepersonal, geeignetes Pflegepersonal zu finden. Woher kriegen Sie das?
Wir haben viele Ehrenamtliche, die mitwirken, was wir für die Zukunft noch weiter ausbauen wollen, haben aber auch jetzt einen Pflegedienst, zum Beispiel im Pflegehaus vom Caritas, der hier also rund um die Uhr das Personal stellt. Das muss natürlich auch zum Teil, zum größten Teil über die Bewohner finanziert werden. Mhm. Die übrige Pflege läuft genauso wie bei einer ambulanten Pflege im Haus auch über den normalen Pflegedienst.
Sie haben es ja gerade schon angekündigt, Sie kümmern sich offensichtlich sehr stark um ältere Menschen, aber die Jugend muss deswegen jetzt nicht zurückstecken, weil zu viel Gelder oder mehr Gelder in die Altenversorgung gehen.
Also ganz im Gegenteil, die Jugend wird bei uns auch sehr gut versorgt. Wir haben gerade ein neues Vereinehaus eingeweiht. Wir haben eine neue Turnhalle gebaut und haben auch das Bürgerhaus toll eingerichtet. In dem Gebäuden können immer auch Jugendliche sich bewegen. Die haben auch eine eigene Landjugendbewegung in unserer Gemeinde, die sehr stark angenommen wird und frequentiert wird. Ganz im Gegenteil, wir wollen mit diesen Strukturen auch junge Menschen dazu animieren, schon jetzt mitzuwirken an dem eigenen Altwerden. Man muss dies Ganze auch als Generationenvertrag verstehen. Wenn ich mich jetzt mit einbringe, kann ich schon mein eigenes Altwerden mitgestalten. Auch als junger Mensch, je nach den Möglichkeiten, die jeder hat, kann er das tun. Und wir freuen uns über jeden, der bei uns im Verein Altwerden in Vrees mitmacht.
Da hoffen wir, dass Sie noch ganz, ganz viele Mitglieder finden, weil das Projekt selber, nach dem, was Sie geschildert haben und nach dem, was man so gehört hat und gelesen hat, ja wirklich richtungsweisend ist. Gibt es denn möglicherweise schon Nachbargemeinden oder vielleicht sogar in anderen europäischen Ecken, die sagen, ja, das ist so ein Paradebeispiel, da können wir uns dran orientieren, da wollen wir lernen und die kommen dann vielleicht zu Ihnen und tauschen sich mit Ihnen aus?
Ja, und das ist auch ganz wichtig. Das haben wir auch beim Empfang der Fördergelder versprechen müssen, dass wir das, was wir hier jetzt erarbeitet haben, auch anderen mitteilen und zur Verfügung stellen. Wir haben schon weit über 1000 Besucher gehabt, die uns besucht haben, um das alles mal zu sehen, zu erleben. Also allmählich sind alle Gemeinden mit dem Problem beschäftigt, für ältere Menschen Vorsorge zu treffen. Und wir glauben, dass wir mit unserem Weg, alles in unserer Gemeinde zu haben, ein sehr guter Weg ist, der gerade auch älteren Menschen sehr entgegenkommt. Denn eins war uns ganz wichtig, die Selbstbestimmtheit. In unserem Haus mietet jeder eine Wohnung. Er bezieht nicht ein Zimmer, sondern er mietet seine Wohnung. Und er hat in dieser Wohnung Hausrecht. Er bestimmt selbst, ob er am Tagesgeschehen teilnimmt oder auch nicht. Mhm. Er hat eine eigene kleine Kochnische auch in seinem Wohnbereich und kann dort völlig selbstbestimmt und in Würde alt werden. Und das ist uns ganz wichtig, dass auch viele Vreeser sehen, wie jeder alt wird. Mhm. Denn das ist auch der beste Schutz gegenüber irgendwelchen Missbräuchen, von denen man immer mal wieder hört.
Wohl wahr, ja.
Und ich hoffe, dass uns so etwas nie passiert.
Also das hört sich, wie gesagt, nach einem sehr intensiven Miteinander an. Wie sieht's denn eigentlich mit der äußeren Versorgung aus? Wir haben gehört, also Pflegepersonal haben Sie. Wie sieht's mit ärztlicher Versorgung aus? Wie sieht's aber auch damit aus mit Einkaufsmöglichkeiten in Vrees, in einem Dorf mit knapp 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern?
Da haben wir jetzt gerade in diesem Jahr, da haben wir auch 2 oder 3 Jahre dran gearbeitet, eine Kommunikationsplattform. Da sind wir auch sehr massiv unterstützt worden vom Familienministerium und auch vom Familienministerium Niedersachsens und haben eine Plattform entwickelt, mit der man zum Beispiel unseren sozialen Fahrdienst anfordern kann. Wir haben den Dörpsladen, der auch für Einkäufe zur Verfügung steht, wo man per Online Waren bestellen kann, die dann auch gebracht werden können. Wir haben die Apotheke, die hier mit eingebunden ist, aber auch unseren Hausarzt, den wir noch haben im Dorf. Gerade einen jüngeren Arzt, den Sohn der bisherigen Ärztin, der jetzt die Praxis weiterführt. Und das ist auch nicht selbstverständlich, in einem Dorf unserer Größenordnung noch einen Arzt zu haben. Aber alle diese Bereiche sind mit der Kommunikationsplattform erreichbar und ein Austausch möglich. Ich kann auch über die Kommunikationsplattform Dienste anfordern oder auch ins Internet reinschreiben, was ich gerne für einen Wunsch erledigt haben möchte und kann dann kommunizieren mit denjenigen, die eventuell diese Dienstleistung anbieten. Was ganz wichtig ist, wir haben auch einen Kümmerer, eine Halbtagsstelle, der nur oder die ist es bei uns jetzt, die Sonja Tumbrink, die jeden Wunsch entgegennimmt und dafür sorgt, dass die Dinge delegiert werden und dann auch erledigt werden. Und wenn es nicht möglich ist, dann geht es dann zum Arbeitskreis bzw. zum Vorstand unseres Altwerdenvereins. Dann überlegen wir, wie wir auch diese Dinge noch gebacken kriegen, sodass wir wirklich unseren älteren Menschen eine Möglichkeit bieten, alles, was auch an Wünschen von der Seite an uns herangetragen wird, zu erledigen. Und in dem Zusammenhang darf ich auch meinen Mitstreiter, der von Anfang an immer die Sache mit unterstützt hat, Heinz Peters erwähnen, der leider nicht mit dabei sein kann heute, aber der sehr aktiv auch diese ganze Arbeit mit betreut und begleitet.
Alt werden, älter werden auf dem Land, das kann Spaß machen. Das haben wir heute vielfach gehört in unser Thema. Jetzt natürlich erst recht durch dieses aktuelle Beispiel aus Frees im Emsland. Vielen Dank, Heribert Kleene, dass er uns das so ausführlich erklärt hat. Also, wenn wir uns rechtzeitig Gedanken machen über das, was uns im Alter erwartet, was uns im Alter erwarten soll, dann kann das auch auf dem Land eine wunderbare Zeit werden. Ich denke, das haben wir heute Abend in unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen gelernt. Ich zumindest habe das. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Bei uns geht's weiter mit Traumhaft.